das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Seit dem 24. Februar berichten wir ununterbrochen über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Seit mehr als 3 Monaten wehrt sich die Ukraine gegen die russischen Angreifer und konnte im Zentrum und Norden des Landes auch Erfolge erzielen. Aber im Osten, im Donbass, sieht die militärische und humanitäre Lage immer schlechter aus. Denn Russland hat seine Strategie geändert und immer mehr Truppen in den Osten verlagert, um seine militärischen Erfolge auszubauen. Ganze Städte werden in Schutt und Asche gelegt und die ukrainischen Truppen dort geraten immer stärker unter Druck. Besonders dramatisch ist die Lage in Sjew-Jerodonezk. Die Stadt in der Region Luhansk ist fast vollständig von der russischen Armee eingekreist, während prorussische Separatisten die Einnahme der Stadt Liman verkündeten. Tobias Dammers mit einem Überblick.
Sie ist offenbar gefallen. Die Stadt Liman in der Ostukraine. Ukrainische Soldaten versuchen, sich vor russischem Beschuss in Sicherheit zu bringen. Liman ist ein strategisch wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, möglicherweise ein Schlüssel für die weitere russische Offensive. Prorussische Separatisten verkündeten heute die Eroberung der Stadt. 60 Kilometer weiter östlich, die Stadt Sjewjerodonezk. Hier gehen die Kämpfe weiter. Es ist einer der letzten Orte in der Region Luhansk, die noch von ukrainischen Kräften gehalten werden. Sie sagen, die Industriestadt ist von russischen und prorussischen Kräften fast eingekesselt. Die Situation ist ziemlich angespannt. Fast 2 Drittel der Stadt ist vom Feind eingekreist und der Widerstand der Stadt ist heftig. Laut Behördenangaben sind allein in Sjewjerodonezk seit Beginn des Krieges rund 1500 Menschen ums Leben gekommen. Und auch in anderen Orten in der Ostukraine geht der Beschuss weiter, wie hier in Novomichailivka nahe Donezk, wie Bilder des ukrainischen Militärs zeigen sollen. Wann die Aufnahmen entstanden sind, konnte nicht geklärt werden. In der Großstadt Kharkiv sollen mehrere Menschen durch Raketenangriffe getötet worden sein. Und in Bachmut wurde ein Warenlager zerstört. Zerstörung, das ist die Folge des russischen Angriffskrieges in vielen Orten in der Ukraine. Bei einem Besuch in der Nähe von Kiew ging es Bundesentwicklungsministerin Schulze heute nicht um Waffenlieferungen, sondern um Hilfe für den Wiederaufbau. Sie brauchen Wasser, sie brauchen Wohnungen und sie brauchen Schulen für die Kinder. Und das sind alles Dinge, bei denen wir helfen, die Ukraine wieder aufzubauen. Russland hat für die Ukraine eigene Vorstellungen. Das russische Staatsfernsehen präsentiert, wie Angestellte einer Traktorenfabrik im Süden der Ukraine wieder ihre Arbeit aufnehmen, nach 3-monatiger Unterbrechung. Die Botschaft, eine Rückkehr zur Normalität, dort, wo russische Truppen die Kontrolle haben. Die heutige Aufgabe der regionalen Verwaltung von Saporizhia ist es sicherzustellen, dass alle Unternehmen der Umgebung wieder anfangen zu arbeiten. Auch in Mariupol läuft russisches Staatsfernsehen, auf öffentlichen Plätzen, durch mehrere Übertragungswagen mit großen Bildschirmen. Darauf Erfolge der russischen Streitkräfte, ukrainische Kriegsgefangene und Warnungen vor Minen. Wie Nachrichtenagenturen berichten, werden die Übertragungswagen an Orten aufgestellt, an denen Menschen in Mariupol auch humanitäre Hilfe und Dokumente erhalten können.
Und ich bin jetzt verbunden mit unseren Korrespondenten in Russland und der Ukraine, Demian von Osten und Robert Kempe. Demian, schalten wir zuerst zu dir. Russland bereitet sich jetzt vor, in den neu eroberten Gebieten russische Pässe zu verteilen. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, das ist eine Anordnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die er vor 2 Tagen unterschrieben hat. Genauer gesagt ist es eine Anpassung an eine frühere Anordnung aus dem Jahr 2019. Damals hatte Russland schon für die Gebiete Donetsk und Lugansk angeordnet, dass man es leichter machen soll, für die Menschen dort russische Pässe zu bekommen. Und das wird jetzt ausgeweitet auf Einwohner der Gebiete Saporizhia und Cherson im Süden des Landes. Interessant auch deswegen, weil das 2 Gebiete sind, die nicht zum Donbass gehören und Russland ja immer das hier noch als eine Sondermilitäroperation darstellt zur Befreiung des Donbass. Aber offenbar geht es auch mittlerweile um andere Gebiete. Inwieweit das schon begonnen hat oder nicht, ist sehr schwer zu sagen. Die Informationen aus Cherson werden überwiegend von einem Menschen verbreitet, der mit den russischen Truppen zusammenarbeitet. Ein Mensch, der mal bei einer Bürgermeisterwahl angetreten ist, damals weniger als 2% der Stimmen bekommen hat und sich in den vergangenen Jahren viel mit Verschwörungstheorien Kategorien beschäftigt hat. Außerdem sind in den Gebieten, etwa in Cherson, etwa die Hälfte der Menschen geflohen. Also ganz schwierig auch zu sagen, wie die Menschen dort die russische Besetzung wahrnehmen.
Bemerkenswert ist ja auch, dass Moskau nun das Alter für die Rekrutierung heraufgesetzt hat. Also auch über 40-Jährige sollen jetzt an die Front. Was steckt da dahinter?
Ja, man stellt sich ein auf einen langen Konflikt, womöglich auch nicht nur auf Kämpfen, sondern auch auf eine lange Besetzung. Denn ein Offizieller hat hier schon gesagt, die sogenannte Entnazifizierung könne 5 bis 10 Jahre dauern. Also man wird sich auch in Moskau bewusst sein mittlerweile, dass wenn man weite Teile der Ukraine weiter kontrollieren möchte, man es womöglich mit einer Situation zu tun hat, dass man gegen den Willen eines Großteils der Bevölkerung agieren muss. Und dazu braucht man natürlich Truppen.
Vielen Dank, Demian von Osten nach Moskau. Und wir schalten zu Robert Kempe, der ist für uns in Pokrovsk im Osten der Ukraine. Russland will also offenbar jetzt alles in die Waagschale werfen. Die Stadt Sjew-Jerodonetsk ist von russischen Truppen fast komplett eingekesselt. Warum ist sie für Russland strategisch so wichtig?
Na, zum einen ist Severodonetsk das administrative Zentrum der Region Luhansk. Also es hat symbolische Bedeutung, die Stadt zu nehmen. Zum anderen hat sie eben auch sehr strategische Bedeutung. Sie liegt an einem Fluss. In der Umgebung gibt es Brücken. Die sind, sollten die Gefechte weiterhin dann intakt bleiben, diese Brücken, natürlich wichtig, um weiter Richtung Westen vorzustoßen. Aber es ist natürlich auch wichtig, durch diese Stadt, dass sie am Fluss liegt, die lässt sich dann natürlich auch besser halten, sollte es zu einer womöglichen Gegenoffensive der ukrainischen Truppen kommen.
Bei Ihnen in Pokrovsk sind vor gerade mal 2 Tagen Raketen eingeschlagen. Wie schauen denn die Menschen auf diese Lage?
Ja, die Menschen hier, wenn man mit ihnen spricht, die sind angesichts der Dramatik an der Frontlinie hier im Donbass sichtlich verunsichert. Der Bürgermeister der Stadt hatte ja schon vor einigen Tagen die Bürger wiederholt dazu aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Nun ist in Pokrovsk auch ein wichtiger Bahnhof, von dem immer wieder Evakuierungszüge abgehen. Da kommen jetzt die Menschen eben aus diesen schwer umkämpften Gebieten aus der Region Luhansk oder aus der Region Donetsk. Die Menschen hier selbst in Pokrovsk verweilen noch hier in der Stadt. Aber man sieht, dass sie sich darauf vorbereiten, weiter in den Fokus russischer Angriffe zu geraten. Wir haben heute immer wieder wiederholt in der Stadt beobachtet, dass die Menschen auch Holzplatten vor ihre Fenster nageln. Also man stellt sich hier auf das Schlimmste ein.
Vielen Dank für die Information, Robert Kempe. Ja, erbarmungslos gehen die russischen Truppen gegen die Ukraine vor und machen dabei auch nicht Halt vor Kunst und Kultur in dem Land, mit dem sie doch eigentlich historisch so viel verbindet. Putin spricht nun der Ukraine kulturelle und geschichtliche Eigenständigkeit ab. Und so werden wertvolle Gemälde, Skulpturen und Bauwerke zerstört und geraubt. Doch Ukrainerinnen und Ukrainer versuchen, wie hier in einem Museum in Lviv, alles, um das zu verhindern und die Schätze in Sicherheit zu bringen. Daniel Hechler.
Im Morgengrauen des 2. März wurden 2 Granaten auf den Nationaldichter abgefeuert, eine traf. Seither ist das berühmte Monument auf dem zentralen Platz von Borodjanka ein Trümmerhaufen. Taras Schewtschenko gilt als Begründer ukrainischen Nationalbewusstseins. Eben das wollen die russischen Streitkräfte auslöschen, glaubt Ihor Poschivajo. Der Direktor des Maidan-Museums aus Kiew dokumentiert Kriegsschäden an Kulturgütern in der Ukraine. Die sogenannte Denazifizierung bedeutet nichts anderes als die Zerstörung unserer nationalen Identität. Sie wollen alles auslöschen, was uns als Ukrainer ausmacht. Borodjanka geriet beim Vormarsch der russischen Armee unter massiven Beschuss. In der Kleinstadt im Norden Kiews wurden etliche Wohngebäude getroffen, aber auch das Kulturzentrum, ein beliebter Ort der Begegnung mit Bibliothek, Konzerten, Kleinkunst. Valentin Moisenko hat hier 35 Jahre zu lokaler Geschichte geforscht, das Zentrum mit aufgebaut. Nun ist es eine Ruine. In den Morgenstunden rückte die sogenannte Wilde Division an, eine Kolonne von etwa 25 Panzern, einigen gepanzerten Fahrzeugen, Artilleriegeschützen und Raketenwerfern. Sie fielen in die Stadt ein, schossen und fackelten alle städtischen Gebäude ab. Ihor Poschivaljo und sein Team haben überall im Land zerstörte Kulturgüter aufgesucht, fotografiert, versucht zu retten, was noch zu retten ist. Es sind Dokumente brutaler Zerstörung. 131 Kirchen wurden getroffen, 29 Museen, 43 Theater, 28 Bibliotheken, sagt das Kultusministerium. Jeden Tag werden es mehr. Wir sehen, dass Kunstobjekte, Gemälde, Kunstschätze, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte erhalten wurden, jetzt zerstört wurden oder bedroht sind. So viele Museen und Sammlungen haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg überlebt, aber nicht die russische Invasion. Seit Ausbruch des Kriegs hat sein Team schon etliche Objekte aus seinem Museum in Sicherheit gebracht. Andere Kulturschaffende im Land unterstützt der 54-Jährige mit Kartons und Boxen zum Schutz ihrer Kunstwerke. Ihnen rät er dasselbe zu tun, bevor es zu spät ist. Kultur kommt immer erst an zweiter Stelle, aber die Kultur kann nicht warten. Das gilt auf dem ganzen Planeten. Sie ist Teil unserer menschlichen Natur. Unermüdlich arbeiten Ihor Poschivajo und seine Mitstreiter dafür, dass das nicht in Vergessenheit gerät. In einem Krieg, in dem Kultur und Identität eines ganzen Landes in Gefahr sind.
Wegen des Kriegs in der Ukraine droht ein Thema, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, in den Hintergrund zu geraten. Der Umwelt- und Klimaschutz. Dabei geht es doch hier um die Zukunft unseres Planeten. Gespannt war man deshalb heute vor dem Treffen der Umwelt-, Energie- und Klimaminister der G7-Staaten, die über eine gemeinsame Klimapolitik berieten. Unter anderem verpflichteten sich diese 7 Industriestaaten unter Vorsitz Deutschlands bis zum Jahr 2035 der Stromerzeugung aus Kohle ein Ende zu machen. Weitestgehend zumindest. Ein wichtiger Schritt, lobten Klimaschützer, aber auch einer, dem weitere folgen müssten. Christoph Kehlbach.
Ein Modell für die klimaneutrale Stadt von morgen will dieser Campus sein. Der Tagungsort in Berlin-Schöneberg gab also schon mal die Richtung vor. Die Klima-, Energie- und Umweltminister der G7-Staaten bemühten sich heute nicht nur hierher, sondern auch darum, dem Klimawandel entgegenzuwirken und dem weltweiten Artensterben und der Umweltverschmutzung.
Diese drei Krisen sind auf das Engste miteinander verbunden. Sie verstärken sich gegenseitig und vor allem hängen die Lösungen für diese drei Krisen engstens miteinander zusammen.
Bei allem helfen soll der Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Der müsse aber möglichst schnell kommen.
Die Konferenz hatte einen gemeinsamen Feind und das war der Status quo. Was wir tun, ist zu wenig und das Ambitionsniveau muss gesteigert werden.
Dabei gehe es inzwischen nur noch um Schadensbegrenzung.
Keine Erderwärmung ist keine Option mehr. Die einzige Frage, die wir hier diskutieren, ist, gelingt es durch entschiedenes politisches Handeln innerhalb der nächsten Jahre und nicht der nächsten 30, sondern der nächsten Jahre, der nächsten 4, 5, 8, 10 Jahre, die globale Erderwärmung so einzubremsen, dass wir danach überhaupt noch Handlungsoptionen haben.
Gehandelt soll jetzt werden. Die Vertreter der G7-Staaten beschlossen, bis zum Jahr 2025 die finanzielle Unterstützung für Entwicklungsländer bei der Klimaanpassung zu verdoppeln, bis 2030 den Verkehr weitgehend ohne fossile Kraftstoffe zu betreiben und bis 2035 die Stromversorgung überwiegend zu dekarbonisieren, also vor allem ohne Kohle oder Öl auszukommen. Das gehe zwar grundsätzlich in die richtige Richtung, sei aber noch nicht genug, findet Greenpeace.
Die Klimakrise ist Realität. Die Erde hat sich bereits um mehr als 1 Grad erhitzt und die Folgen sind weltweit sichtbar. Und das, was die G7 Klima- und EnergieministerInnen heute beschlossen haben, das wird der Dringlichkeit dieser Klimakrise noch nicht gerecht. Dafür hätten sie wesentlich mehr tun müssen.
So sei etwa der Zeitrahmen für den Kohleausstieg zu langfristig angesetzt und auch auf der Straße dauere die Abkehr vom Verbrennungsmotor zu lange. Die G7-Staaten betonten heute, dass sie nun Vorreiter sein wollen, um so auch im größeren Kreis der G20-Staaten auf mehr Klimaschutz zu pochen. Ein Wandel hier würde großen Effekt haben. Alleine China stößt aktuell etwa so viel CO2 aus wie alle G7-Staaten zusammen.
Zur Klimapolitik der G7 hat Juli Kurz aus unserem Hauptstadtstudio diese Meinung.
Ach ja, Klimakrise, da war ja was. Fast 50 Grad Hitze in Indien. In Griechenland sind jetzt im Mai schon Temperaturen wie im Hochsommer. Aber die Aufmerksamkeit, die liegt woanders. Erst Corona, jetzt Russlands Angriffskrieg. Alles sehr wichtig. Nur derweil geht auch im Schatten der Aufmerksamkeit die Klimakrise weiter. Von daher ist allein das ein gutes Zeichen, dass die G7 trotz des Krieges die Klimakrise im Fokus haben. Man könnte auch böswillig behaupten, das haben sie nur, weil Unabhängigkeit von fossilen Energien nun sicherheitspolitisch relevant wird. Aber sei es drum. Was zählt? Ja, es wurden Fortschritte beim G7-Treffen gemacht. Trotzdem, es ist meiner Meinung nach kein Durchbruch. Im Abschlusskommuniqué werden gerne Formulierungen verwendet wie überwiegend dekarbonisierte Stromversorgung oder im hohen Maße dekarbonisierter Straßenverkehr. Das klingt nach schön, wenn's klappt, aber vor allem schön weichgespült, damit keiner in die Verantwortung genommen werden kann. Die führenden Industriestaaten aber haben eine Verantwortung, nämlich bei der Verursachung der Klimakrise. Sie müssten also Vorreiter sein, raus aus der Defensive, rein in die Offensive, damit das 1,5-Grad-Ziel nicht in weite Ferne rückt. Dazu bräuchte es Verbindlichkeit, einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 etwa oder ein wirklich klares Bekenntnis zu einem zügigen Verbrenner aus. Von japanischer Seite, ein Land im Übrigen, das noch neue Kohlekraftwerke baut, hieß es heute, vielleicht auch selbstkritisch, man dürfe nicht nur über Vereinbarungen reden, sondern müsse auch handeln. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Die Meinung von Juli Kurz. 3 Tage ist es her, dass ein 18-Jähriger in einer Grundschule in Texas 19 Kinder und 2 Lehrerinnen erschoss. Und wieder wird in den USA über schärfere Waffengesetze gestritten. In keinem anderen Land auf der Welt gibt es mehr Waffen. Und in den letzten Jahren sind die Zahlen der Schusswaffenopfer in den USA deutlich angestiegen. Die Zahl der Verletzten auf mehr als 40.000 im Jahr 2021 und die der Getöteten auf fast 21.000 Menschen. Inmitten dieser aufgeheizten Stimmung trifft sich ausgerechnet jetzt die mächtige Waffenlobby NRA zu ihrer Jahrestagung, auch in Texas. Dort wird auch Ex-Präsident und bekennender Waffenliebhaber Trump sprechen. Waffen sind aber verboten während seiner Rede. Aus Sicherheitsgründen. Katharina von Schurtschenthaler.
Michelle hat das große losgezogen. Eine 45 mm. Gestern Abend beim NRA-Dinner gab es eine Tombola und heute holte sich ihren Gewinn ab. Ich habe das Überraschungspaket gewonnen. Da ist die Waffe dabei, der passende Koffer dazu und ein Jagdmesser. Ihr Begleiter Spencer hat schon einige Waffen zu Hause im Schrank. Er zeigt uns gleich, warum. Jeden Tag lese ich sowas. Ein Teenager erschossen 2 Tage vor seinem Geburtstag. Jede große Stadt hat Probleme mit Schießereien. Houston ist besonders gefährlich. Wegen all jener, die aus der ganzen Welt hierher kommen, um hier zu leben. Chris Johnson ist der Geschäftsführer von Athena Guns in Houston, zeigt uns seinen ganzen Stolz, aber eine Waffe hat es ihm ganz besonders angetan. Ich glaube, das war das Modell oder so ein ähnliches, das der Schütze von Uvalde benutzt hat. Dieser Hersteller macht super Produkte, deren Waffen sind schon sehr gut. 25 Kilometer von Athena Guns entfernt strömen die Massen zur NRA-Jahresversammlung. Auf 55.000 Quadratmetern präsentieren Hersteller ihre neuesten Produkte auf dem Markt. Viele hier warten auf Donald Trump, ein guter Freund der Waffenliebhaber. Stan Holmes ist Polizeibeamter im Ruhestand, freut sich vor allem Gleichgesinnte anzutreffen. Strengere Waffengesetze, so sagt er, würden doch nichts bringen. Ich glaube an unser Recht, Waffen zu tragen. Wenn das abgeschafft wird, müssen wir darauf vertrauen, dass der Staat uns verteidigt. Nur ein paar Meter entfernt wird der Protest immer lauter. Schämt euch, rufen die Aktivisten. Beschimpfen die Konferenzteilnehmer. Nicht mal die Polizisten mit ihren Waffen konnten den Täter stoppen. Mit jeder Minute strömen mehr Menschen in den kleinen Park gegenüber der Messehalle. Auch Familien der Opfer von Uvalde sind gekommen. Hier in Texas etwa darf man ab 18 einfach Waffen kaufen. Das ist absolut unverantwortlich. Das sind ja fast noch Kinder. Michelle will auch noch gleich zur NRA-Konferenz. Bevor sie ihre Waffe aber endgültig ausgehändigt bekommt, muss sie noch den Papierkram erledigen. Ist das ein blauer Kuli oder ein schwarzer, fragt der Verkäufer. Oh, blau, nicht erlaubt. Die Unterschrift muss schwarz sein. Texas ist ein Bundesstaat, in dem jeder ab 18 eine Waffe kaufen kann, ohne gründliche Background-Checks. Aber mit der Farbe des Kugelschreibers nimmt man es hier ganz genau.
Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist in Deutschland zuletzt deutlich gesunken. Aber bleibt auch der Herbst so entspannt? Gesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, wieder mehr Schutzvorgaben möglich zu machen, was auf Widerstand in der Ampelkoalition stößt. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Bundesjustizminister Buschmann hat sich gegen den Vorstoß gewandt, schon jetzt die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen vorzubereiten. Der FDP-Politiker sprach sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe dafür aus, die wissenschaftliche Bewertung der bisherigen Beschränkungen abzuwarten. Diese Analyse soll bis Ende Juni vorliegen. Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD hatte erklärt, die Instrumente des aktuellen Infektionsschutzgesetzes würden nicht ausreichen, um auf eine weitere Corona-Welle im Herbst vorbereitet zu sein. Die Corona-Pandemie hat laut einem Bericht der Krankenkasse DRK erhebliche Folgen für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. So seien im vergangenen Jahr 25% mehr Kinder zwischen 10 und 14 Jahren wegen einer Depression oder Angststörung stationär behandelt worden. Bei den 15- bis 17-Jährigen war es eine Zunahme von 28%. Auch andere Probleme wie Essstörungen hätten massiv zugenommen. Im Mittelpunkt des Deutschen Katholikentages in Stuttgart stand heute der Krieg gegen die Ukraine. Zu Gast war auch Bundeskanzler Scholz. Er bedankte sich bei den Kirchen für die Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen. Außerdem verteidigte er die Waffenhilfe für Kiew. Dem russischen Präsidenten Putin warf Scholz vor, er wolle die durch fehlende ukrainische Weizenlieferungen ausgelöste Hungerkrise dem Westen anlasten. In Halle an der Saale sind am Nachmittag die diesjährigen Händel-Festspiele eröffnet worden. Auftakt der Veranstaltung war eine Feierstunde in der Innenstadt. Der Barockkomponist wurde 1685 in Halle geboren. Vor 100 Jahren ehrte die Stadt ihn zum ersten Mal mit Festspielen. Anlässlich des Jubiläums wird es in den kommenden 2 Wochen mehr als 60 Veranstaltungen an verschiedenen Orten in der Stadt geben. 40 Jahre nach ihrer Trennung erobert die schwedische Popband ABBA wieder die Bühne mit der Weltpremiere des Konzerts ABBA Voyage gestern Abend in London. Doch nicht die 4 Bandmitglieder traten auf, sondern digitale Figuren, sogenannte Avatare. Dafür hatten die Bandmitglieder über Wochen ihre Songs vor 160 Kameras aufgeführt. Per Computer entstanden aus den Aufnahmen verjüngte Abbilder im Look der 70er Jahre.
Seit 900 Jahren geht das nun schon so. Immer am Freitag nach Christi Himmelfahrt reiten sie los, die Männer in Wrack und Zylinder, um Jesus zu ehren. Bestaunt von tausenden Gläubigen am Wegesrand. Beim sogenannten Blutritt von Weingarten, der größten Reiterprozession Europas. Heute nun war es wieder mal soweit, aber diesmal war etwas anders. Auch Frauen durften sich erstmals in den Sattel schwingen und mitreiten. Das hatte der zuständige Kirchengemeinderat entschieden. Unser Mittendrin-Team war in Oberschwaben und hat festgestellt, dass dieser vielen überfällig vorkommende Ritt in die Moderne nicht unbedingt jedem passt.
Wallfahrt unter Männern. Männerspiritualität zu Pferde. Seit Jahrhunderten ist die Reiterprozession in Weingarten Männersache. Doch dieses Jahr ist das anders. Am Morgen kurz nach 5 Uhr. Letzte Handgriffe. Simone Rürup ist eine der ersten Frauen, die beim Blutritt mitreiten werden.
Es ist längst überfällig, ohne die Wallfahrt der Männer bisher zu schmälern. Aber ich denke, die Kirche hat sicherlich auch andere Sorgen und Themen. Da dürfte die Teilnahme einer Frau am Blutritt durchaus jetzt okay und in Ordnung sein.
Auch Antonia Schütterle darf aufs Pferd. Schon als Kind ist sie mitgeritten. Mädchen ist das nämlich erlaubt. Sie ist erleichtert. Jetzt mit 18 Jahren wäre für sie als Frau nämlich Schluss gewesen.
Für mich war der Tag schon immer wichtig und klar, das ist Blutfreitag, dass man da mitreitet. und natürlich auch, um den Segen abzuholen und mal Danke zu sagen, auch, dass es uns allen gut geht.
Denn darum geht es, um das Innehalten. Feierlich wird dem anführenden Reiter die Heiligblutreliquie übergeben. Der Legende nach Erde vermischt mit dem Blut Jesu Christi. Und so reiten sie heute erstmals Männer und Frauen gemeinsam durch die Stadt, übers Feld. Seit Jahrhunderten gab es den Blutritt ohne Frauen. Hier Aufnahmen von 1924. Kritik regte sich in den 1970er Jahren.
Mit festgefügten Marschkolonnen, wo jegliche Frauen fehlen, wo von Gleichberechtigung keine Spur mehr ist, dann finden wir, ist es eine Selbstdarstellung der Kirche, die wir ablehnen.
Der örtliche Kirchengemeinderat hat sich nun geöffnet. Viele freuen sich darüber, auch Antonias Vater.
Frauen gehören mit ins Bild der Kirche. Das finde ich ein wichtiges Signal.
Doch so mancher aus den Ortsvereinen tut sich schwer mit diesem Schritt.
Da ist mir persönlich zu viel Zeitgeist dabei.
Und in seiner Brust schlagen zwei Herzen. Markus Göttner versteht, dass man mit der Zeit gehen will. Allerdings...
Männer öffnen sich im Gebet vielleicht schon auch anders, wenn sie unter sich sind, gemeinsam. Oder besprechen auch Anliegen miteinander während der Prozession, während dem Rosenkranzgebet, wo man vielleicht sonst jetzt nicht gerade mit jedem teilt. Das ist schon eine Männerfreundschaft.
Auf den ersten Blick sind die Frauen kaum zu erkennen. Auch Antonia Schütterle trägt traditionell Zylinder und Frack, so wie die Männer.
Weil es jetzt halt was Neues ist, dass Frauen das mitreiten dürfen, war ja bis jetzt einfach nicht so. Und für mich war es wichtig, dass ich dann optisch auch mich da anpasse.
Für sie geht es an diesem Tag vor allem um die innere Haltung.
Bleibt uns noch der Blick aufs Wochenendwetter. Claudia, wie wird's denn?
Aline, es wird immer mal ein bisschen Sonne geben, aber wir haben es mit eigentlich typischem Aprilwetter zu tun und das Ende Mai. Denn Schauer und Gewitter sind auch immer mal wieder möglich, deswegen nicht Sonne pur. Und Sie sehen über der Mitte morgen 10 bis 12 Stunden, ganz im Westen Nordrhein-Westfalens auch mal 12 bis 14 Stunden. Und ansonsten vor allem nach Nordosten hin dichte Wolkenfelder Richtung Vorpommern, gerade mal 2 bis 4 Stunden Sonnenschein. Am Sonntag dann über der Mitte und im Süden meist 10 bis 12 Stunden Sonne und der gesamte Norden hängt dann in eher dichten Wolkenfeldern und auch da sind immer mal wieder Schauer und einzelne Gewitter möglich. So wie auch im Moment im Nordosten Deutschlands kräftige Schauer und Gewitter sind da unterwegs. Dazu wird es auch noch mal ein bisschen kühler. Temperatur am Sonntag in Hamburg gerade mal 14 Grad, aber dann geht es deutlich bergauf 22, 23 Grad. Das heißt, da werden die Temperaturen dann schon deutlich höher liegen im Laufe der nächsten Woche. Aber dieses Wochenende, der Mai verabschiedet sich kühl. In der Nacht eben sieht man sehr schön, wie es im Nordosten noch zum Teil Schauer und auch Gewitter gibt. Ein Regenband, das heute über der Mitte lag, zieht jetzt Richtung Alpenrand. Dann lockert es auch zeitweise mal auf. Morgen im Laufe des Tages neue Schauer mit Blitz und Donner, die von Norden hereinziehen, nachmittags dann weiter nach Süden vorankommen. Auch am Alpenrand meist trüb und auch da kann es immer mal wieder nass sein. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf rund 4 Grad im Hoferland, 12 Grad am Bodensee, im Südwesten am wenigsten kalt. Morgen Nachmittag haben wir dann Höchsttemperaturen von 15 bis 19 Grad, 21 Grad im äußersten Südwesten. Die nächsten Tage bleibt es noch so leicht wechselhaft, das heißt, es sind immer mal wieder Schauer, einzelne Gewitter möglich. Dazu Sonntag am ehesten im Nordwesten trocken, Temperaturen 14, 15 Grad im Norden, nach Süden 17 bis 20 Grad. Und am Montag vor allen Dingen über der Mitte und im Westen auch mal längere Zeit trocken mit etwas Sonnenschein und 13 bis 21 Grad. Und im Laufe der nächsten Woche, da steigen die Temperaturen dann überall wieder etwas an.
Vielen Dank für die Aussichten, Claudia. Das waren die Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit Leise, laut Gänsehaut, einer Reportage zum Deutschen Chorfest, das in diesen Tagen in Leipzig gefeiert wird. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Helge Fuß. Einen schönen Abend. Tschüss.